En ik uit. Op de dag rijdt een boom onder de voet. Dat is zo'n gezellig kluis. Ja, dat hier ook het zuste, toch zwerfde. Er zit gewoon, of dat deze reinigste. En deze al twijfelt toch hier aan werpen. Om zo de waltiger, die jeweilige göttliche Errettung. Und die Frage, ja, die Frage Weltkrieg, ja oder nein, dritter Weltkrieg, zwei Stellen bekannt sind ja die Worte Jesu, dies alles, wo er von den Kriegen gesprochen hat, dies alles aber muss geschehen, ne? So, Kriege. Denn wenn es einer Menschheit so paradiesisch gut geht. Wer fragt dann noch nach Gott? Wer braucht dann noch einen Heiland? Das haben wir erhalten. Dann findet Gott auch für die ganze Menschheit, wer wieder mal Zeit. Ja. Und dann fragen sie wieder nach Gott. Das ist vor Gott viel wichtiger. Ne? Und dann das entscheidende Wort in Daniel. Ach. Und bis ans Ende, wo Jesus da im Zusammenhang sagt, wo der Gral der Verwüstung dann aufgestellt wird. Bis ans Ende Krieg und fest beschlossen von Verwüstungen. So. So steht geschrieben. Und bis jetzt hat sich noch alles genau erfüllt, was geschrieben steht. Und wir sind Zeugen, wie sich jetzt vor unseren Augen alles erfüllt, was geschrieben steht, wie Jesus genau sagt. Das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Bitte. Also, was muss noch alles passieren? Zum Glück aber, was macht Gott? Er kürzt nicht nur die Tage der Rache ab, 2 Jahrtausende, auf 7 Jahre. Das sind die abgekürzten Tage der Rache. Denn diese 7 Jahre werden genannt, das ist die festgesetzte, bestimmte Zeit des Endes. Es sind genau so viele Jahre, genau so viele Monate, genau so viele Tage. Ne? Das ist alles. Ne? Es sind 2x3,5 Jahre, sind 2x42 Monate, sind 2x1240 Tage. Also 3 verschiedene Zeitmaße bestimmen ein und denselben Zeitraum. Ne? Das heißt, also, da wird nicht mehr verkürzt und auch nicht mehr verlängert. Das ist die festgesetzte Zeit, also die schon abgekürzte Zeit, ist sehr wichtig. Auch dass alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Aber nicht nur das, sondern Paulus schreibt in Römer 10 noch, dass Gott grundsätzlich jetzt eine abgekürzte Sache macht auf der Erde. Vielleicht im Vers nicht, Römer 10. Also nicht nur die Tage der Rache kürzt er ab, sondern schon grundsätzlich eine abgekürzte Sache in seiner Barmherzigkeit. Und wir alle haben ja keine Zeit mehr. Ne? In meiner Jugend haben wir alle Mühe gehabt, die Zeit zu vertreiben. Dann ging es auch noch so. Ja, schön. Jetzt haben unsere Säuglinge keine Zeit mehr. Ne? Ja, die Kleinkinder haben keine Zeit, keine Zeit. Naja, das läuft tatsächlich schon. Dritter Weltkrieg. Es sind die Stellen Matthäus 24,6 und Lukas 21,9, Daniel 9, Entschuldigung, das ist Daniel 9, nicht Daniel 8, ja. Bis ans Ende Krieg und festgeschlossenes von Verwüstungen. Wenn ein dritter Weltkrieg durchgeführt wird, dann nach Daniel 8. Daniel 8. Wir schlagen das auf. Und zwar lesen wir in Daniel 8 erstens vom verwüstenden Frevel oder Gräuel und dann noch einmal vom verwüsten Gräuel in Kapitel 11, Vers 31. Und wann wird Berg Reue der Verwüstung aufgestellt. Das ist ja ganz klar, wissen wir. Hier, in der Mitte der Woche. Also ist das, was in Daniel 8 geschrieben steht, wann fällig? Bevor er den Greuel, auf alle Fälle, bevor der Greuel da ist. Das kommt dann, wenn Daniel 8 in der Hauptsache schon vorüber ist, dann ist das eine Folge davon, ein Komm später. Dann Daniel 8, haben wir gesagt, nun schnell, dass in Daniel 8 nebeneinander drei Zeitangaben genannt sind, nämlich in Vers 17 Mitte, merke auf, Menschensohn, denn das Gesicht geht auf die Zeit des Endes. So. Ist die schon hinter uns? Nein. Die erleben wir jetzt. Zeit des Endes. Darf so sagen, von hier ab beginnt mit Israel die Zeit des Endes. Währenddem, das hier ist die festgeschätzte bestimmte Zeit des Endes und das Ende selbst besteht nur aus den letzten 3,5 Jahren. Da schwört einer so, ein Engel, auf die Frage, wie lange wird dauern das Ende dieser furchtbaren Dinge, das Ende. Zwei Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit. Das ist das Ende, das ist die festgesetzte, bestimmte Zeit des Endes, die 77. Jahrwoche, und das ist die Zeit des Endes, wo alles auf das Ende zusteuert. Erstes Wort haben wir gelesen, Vers 17, Menschensohn, denn das Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Vers 19, ich will dir kundtun, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es geht auf die bestimmte Zeit des Endes. Also da nacheinander drei Zeitangaben vom Gräuel der Verwüstung haben wir eben gelesen, das ist in Vers 13. Also sind Daniel 8, obwohl die Dinge in den Tagen Alexanders des Großen geschehen sind in der damaligen Möglichkeit, nämlich als Weltbühnenvordarstellung unseres Gottes. Denn das, was war, ist das, was sein wird am Ende der Tage. Und was dort geschehen ist, in einem bestimmten Bezirk auf unserer Erde, ist das, was geschehen wird, dann aber global, nicht nur so. Und so lesen wir, im Osten ist eine Doppelmacht, Richter mit zwei Hörnern, ich sehe die beiden kommunistischen Gewaltmächte, und im Westen ein Ziegenbock. Die nehmen so langsam Stimmen gegeneinander. Der Osten hier reizt den Westen, bis der nicht mehr anders kann, als dass er erbittert und grimmig. Jetzt lesen wir ein Wort. Was passiert, wie der Ziegenbock losschlägt? Da kam, und zwar der Osten ist unverwundbar und niemand rettet aus seiner Hand. Stimmt das also? Unglaublich. Stimmt? Alles. Und jetzt nur das da. Kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde. Ja, Alexander ein Stück weit. Ne? Ist heute möglich, dass einer über die ganze Erde kommt. Ohne die Erde zu berühren, das heißt immer, bei Alexander dem Großen war das eine übertriebene Feststellung hier. Ne? Aber wir haben in der Bibel keine übertriebene. Daniel 8, vor Vers 5 an. Daniel 8, 5 und folgende. Und er berührte die Erde nicht. Und der Bock hatte ein Horn des Gesichtes, Hebräisch, zwischen seinen Augen. Ja. Mir würde schon genügen, wenn der Westen ein Horn, das ist die militärische Stoßkraft davon, zwischen den Augen, das heißt, der visiert das gegnerische Ziel an und die Augen begleiten das Horn ständig, bis es unweigerlich das Ziel trifft. Nicht wahr? Jetzt ist es aber noch ein Horn des Gesichtes. Genau das gleiche Wort, erster Vers, Daniel 8, ich, Daniel, hatte ein Gesicht. Das heißt, da sieht einer mehr, als was man normalerweise sieht. Das heißt, das sind, also sag mal modern, deutlich, Raketen, ohne die Erde zu berühren, in denen Apparaturen sind, elektronischer Natur, ne? Die finden das Ziel selber. Gibt es heute etwas? Nicht nur etwas. Nicht nur etwas. Und da ist es dieser Welt, ne? So töricht das Ding nicht an. Ne? So ein Witter mit zwei Hörnern und ein Ziegenbock mit dem Horn zwischen den Augen, nicht wahr? Und so weiter. Aber, was geschieht? Und er rannte ihn, der Ziegenbock, der Witter, in Grimme seiner Kraft an. Und ich sah ihn bei den Witter anlangen und er erbitterte sich gegen ihn. Und er stieß den Witter und zerbrach seine beiden Hörner. Und in dem Witter war keine Kraft. Und war bis jetzt nach der vorigen Beschreibung ihn verwundbar. Große Macht. Niemand rettet aus seiner Hand, er handelt nach seinem Gutdünken und so weiter und so weiter. Und der Witter war keine Kraft. Ich habe Zeitungsartikel, die in erstaunlicher Weise Bescheid geben, dass es besonders in Russland unheimlich schlimm aussieht. Ich denke noch mal Stichwort Polen. Dass so etwas möglich ist, ne, heute, eigenartig. Ne. Ich darf an stehen bleiben. Und stieß den Witter und zerbrach seine beiden Hörner. Und in dem Witter war keine Kraft. Das heißt, also ein dritter Weltkrieg geht sehr rasch. Ne. Muss ja so sein, sonst wäre niemand mehr übrig. Ne. Aber alles geschieht ja, um wessen Willen? Um Israel zu leben. Denn nach einem dritten Weltkrieg kommt ein Weltfriedensreich unter amerikanischer Weltherrschaft. Ich kann nicht anders als die Dinge so bezeugen, wie ich spreche, und zwar überwältigt aus der Schrift, sehe. Ein Weltfriedensreich unter amerikanischer Weltherrschaft. Wir haben das letzte Mal schon darauf hingewiesen. Jetzt muss ich leider an die Uhr gucken. Was haben wir schon wieder? Ah, noch frisch. Hast du vor?
Ich wollte nur noch bemerken, dass es immer und bei jedem amerikanischen Leben in Deutschland führen die Amerikaner eine Spitze des Tubes an Seelenbock
an. Ja. Und in den Abschussrampen, also bitte, im Ernst, Und bei den Abschussrampen in Griechenland haben sie einen Ziegenbock und schon die Rakete. Ne? Also, ja, ist gut. Jetzt kommt eine weiter. Und er brach seine beiden Hörner, denn es war in ihm keine Kraft, um vor dem Ziegenbock zu bestehen. Der wirft ihn zu Boden und jetzt heißt, und niemand rettet den Witter aus der Hand des Ziegenbocks. Ne? Vorher hat niemand aus ihrer Hand gerettet, nicht? Jetzt sagt Gott, jetzt machen wir mal umgekehrt. Ja. Und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen. Bedeutet das etwas? Militärischer Sieg. Ja. Aber jetzt muss ich schnell etwas lesen. Nur ein paar Sätze. Warum die USA besonders fest zu Israel stehen müssen? Ausbruch von dem gewählten Präsidenten Reagan etwa vor 3/4 Jahren. Warum die USA besonders fest zu Israel stehen müssen. In Nahost geht es einfach darum, Doppelpunkt, Wie können die USA verhindern, dass dieses Gebiet unter sowjetischen Einfluss gerät? Also hat der Mann ganz klare Stellung schon vorher. Wenn immer in einem dieser Staaten, im Mittleren Osten, Unruhe herrscht, sagt er, bedeutet das einen Vorteil für den Kreml und eine Schlappe für Amerika. Jetzt. Israels Geheimdienst ist für die Beurteilung der Entwicklung im Nahost von unschätzbarem Wert. Bei einer Krise im Nahost hätten wir Zugang zu den Flughäfen und Stützpunkten, die unserem technischen Standard entsprechen. Überdies müssen die sowjetischen Strategen, die israelischen Streitkräfte und vor allem die Luftwaffe in jede ihrer Rechnungen einbeziehen. Die Luftwaffe wird für alle sowjetischen Absichten im Krisenfall immer eine gefährliche Größe und damit ein Trumpf der USA sein. Er hat kürzlich noch gesagt, auf unsere NATO-Verbündeten können wir uns nicht verlassen. Es gibt nur eine Nation, auf die wir uns verlassen können, Israel. Nicht mehr. Da hat sich auch ein Blatt gewendet, ne? In der Führung der USA. Warum? Weil die Stunde gekommen ist. Weil die Stunde gekommen ist. Ich habe hier noch, da wird etliche schon gedacht haben, warum hat der Bruder Mut auch noch den Kometen Halley und die großen Konjunktionen der Sterne, Sonne und Monde und hier beginnt ja eine Sterneskalation am Himmel, ne? Kommt da zur Durchführung. Oder wohl, warum macht er noch? Und der Komet Halley kommt 1986 wieder. Denken daran, 4 Jahre nachher war der Erste Weltkrieg. Ne? Dann wäre hier 86, wären wieder um 90, wo die große Entscheidung fällt. Also, und das ausgerechnet, ihr erinnert euch alle noch an das große Aufsehen, das die Astronomie damals in die Welt gesetzt hat. Und nicht die Astrologen, nämlich Komet Kohoutek, er erinnert sich noch an den Namen, wurde astronomisch geweissagt. Warum? Verständlicherweise, die haben ihn schon ein Jahr bevor er in die Erdnähe kam, entdeckt, nicht? Und ja, bis der dann da ist, das schlägt ja jeden Rekord bisher, was Kometen betrifft. Nicht? In Wirklichkeit hat er sich ganz bescheiden da um die Sonne gedreht und wieder seinen Weg ins Weltall zurückgefunden. Aber was dieser Komet, ja, ich muss gerade sagen, Sterne bedeuten Geistesmächte. Die Sterne, die du sahst, bedeuten Engel. So. Wo warst du, als ich die Erde gründete, als alle Morgensterne jauchten, das sind die Planeten, und alle Söhne Gottes sind das Geistwesen. Ja. Jubelten. So können wir durch die ganze Schrift. Durch die ganze Schrift. Am Himmel hat Gott, hat ja die Zahl der Sterne gezählt und ihnen allen einen Namen gegeben. Hat dann ein Name eine göttliche Bedeutung, wenn Gott den Namen gegeben hat. Und der Gang am Himmelszelt, Sonne, Mond und Sterne, bildet den Originalchronometer Gottes. Geht der ganz exakt. Also. Und das ist der Chronometer des Heilsplanes Gottes. Da die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, ist da ein Stern am Himmel erschienen, ein besonderer. Wir haben seinen Stern gesehen. Bitte, sind gekommen. Und deshalb ist ganz Jerusalem samt Herodes erschüttert gewesen. Das waren also keine frommen, weißt was, Sterngucker oder so etwas. Ne? Nur schnell den Hinweis, ich komme aber noch darauf zurück. Und wenn es auch 9.05 Uhr werden würde. Ne? Also, Dritter Weltkrieg, um Israels Willen, geschieht das. Ja, wenn das so ist, das müssen Sie doch auch noch lesen. Deshalb wäre es sträfliche Dummheit, Israels Position zu schwächen, wenn wir dazu beitragen würden, die Basis für die Gründung eines radikalen palästinensischen Staates an Israels Grenzen zu legen oder Israel die militärische Unterstützung nicht mehr in vollem Umfang zuteilwerden ließen, dann besorgten wir die Geschäfte des Kreml. Also, wir können auf allerhand gefasst sein. Jetzt darf ich noch schnell etwas sagen, was Solomon und Sterne betrifft. Ich sage das so, ich habe für mich jedes Jahr, sag ich mal schnell, aufgrund von astronomischen Tabellen, also nichts Astrologisches, was ist das? Ja. Astronomische Tabellen, die sagen jedermann nichts, ne? Sind alles nur Zahlen, sagen nichts, wo die Sterne stehen und wo Sonne und Mond und alle die sich bestimmen. Das sind alles nur mathematische Tabellen, sonst das ist mir nichts. Ich stelle das grafisch dar. Ein Baum, da sind alle 365 Tage im Jahr und da sind alle Orte am Himmel und jetzt gibt es Kurven. Sichtbare Kurven. Da sehe ich, wann zwei Planeten zusammenkommen, wo sie zusammenkommen, wann sie zur Sonne, mit der Sonne zusammenkommen, also mit einem Wort. Jetzt dieses Jahr 1980 kommt das so, kommen die Planetenbahnen, die Sonne geht so quer durch, kommen die Planetenbahnen so immer näher zusammen. Und ausgerechnet am 4. November ist da was passiert. Riesengewalt, ne? Ist der engste Zusammentritt aller Planeten nicht sehr weit von der Sonne und von da ab gehen sie wieder auseinander. Ja, ich habe es so gemacht. Das heißt für mich, Gott hat mir ja die Gnade gegeben, ewig orientiert zu sein über die Bedeutung der Gestirne, Sonne, Mond und Sterne. Das heißt, das ist ein Zeitpunkt, der die bisherigen Läufe abschließt und ganz neue Orientierungen eröffnet. Stimmt das mit der Möglichkeit überein? Und zwar ganz gewaltig. Ganz gewaltig. Vielleicht kommt das. Ich werde noch nicht vorstellen, aber ist ja nicht so wichtig. So. Der Dritte Weltkrieg. Daniel 8. Nun sehe ich die neutestamentliche Ergänzung zu Daniel 8 in Offenbarung 6 bei der Eröffnung des ersten Siegels. Warum? Das erste Siegel wird geöffnet, was erscheint? Ein weißes Pferd. Salomo sagt, das Pferd wird gerüstet zum Krieg. Und dann erst erscheint der Reiter. Wenn in der Bibel zuerst ein Pferd erscheint und dann erst der Reiter, dann bedeutet das Krieg. Ein weißes Pferd müsste was für eine Art von Kriegführung darstellen. Gegenteil von Rot zum Beispiel. Finden wir noch ein weißes Pferd im Neuen Testament, auch im Buch der Offenbarung. Ja. Auch zuerst ein weißes Pferd und dann erst wer? Da kommt also zuerst das Ross und dann kommt erst der Herr Jesus. Das ist doch unwürdig. Ne? Ja. Als Bub erlebte ich den deutschen Kaiser Wilhelm II., als er zum Manöver in die Schweiz kam. Wenn ich im Aufsatz geschrieben hätte, ich sah ein weißes Schimmel und drauf saß der deutsche Kaiser, ne? Hat der Lehrer gesagt, du Bub, also ganz zuerst kommt der deutsche Kaiser und dann sein Schimmel. Ne? Also, naja, ne? Na das sind doch Dinge. Wenn die Schrift das macht, sogar beim Herrn Jesus. Ne? Tatsächlich, und was lesen wir? Und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Also was bedeutet dieses Vers? Krieg führen in Gerechtigkeit. Bitte, das wollen wir jetzt hier auch nicht unterschlagen. Das ist biblische Auslegung. Ne? Aber hier handelt es sich nur um eine menschliche Gerechtigkeit. Ne? Soweit es Menschen möglich ist. Wir haben ja das gewaltige Buch, das der Maxwell Taylor herausgegeben hat, sofort aus dem Welthandel zurückgezogen worden ist, vor etwa 8 Jahren, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kriege rüsten, überschrieben. Das ist ja ein faules Wort, nicht? Und der beschreibt die Möglichkeit eines dritten Weltkriegs, wie die USA gewappnet sein müssten, so und so. Und am Schluss zusammenfassend, was wir schon mehr als einmal gesagt, aber schade nicht. Dadurch würde einen dritten Weltkrieg jene ethische und moralische Grundlage gegeben sein, damit einer geplanten Menschheit endlich ein Weltfriede gesichert werden könnte. Aha. Doppelpunkt, Pax Americana. Nein? Nein. Mindestens liegt das irgendwie in der Luft schon. Ne? Und begreiflicherweise wurde das Buch sofort aus dem Welthandel zurückgezogen, aber zum Glück hat die Neue Zürcher Zeitung zum prächtigen Auszug gemacht und den habe ich jetzt noch. Ne? Von dem Buch. Aber niemand, was der da beschreibt, in welcher Gesinnung, darf man da sagen, er spricht kühn von einem dritten Weltkrieg und sagt, aber bitte, um einen Frieden für alle Menschen sicherzustellen, darf das Pferd dann weiß genannt werden? Menschlicherweise, bitte schön. Was geschieht? Ein weißes Pferd und der darauf sitzt, dem wird ein Bogen gegeben. Aber was ist denn der Bogen, wenn er keine Pfeile hat? Kommen wir auch zurück. Ein Bogen gegeben. Ah, der Bogen und die Pfeile sind das Kriegsinstrument, die Kriegswaffe, also die ursprünglichste vielleicht, die das feindliche Ziel auf dem Luftwege erreicht. Aha, stimmt das auch noch? Ein Bogen gewesen, das wären die Abschussrampen. Ja, bitte.
Die USA haben ja in ihrem Staatswappen einen Adler mit 3 Pfeilen in der Klaue. Die Pfeile hat er also schon.
Zwar nicht nur 3.
Oder ein ganzes Bündel.
Ja, ein Bündel von 13 Pfeilen.
13, ja.
Also, bleiben wir jetzt gerade dabei. Ich muss noch fertig machen. Weißes Pferd, den der aufsitzt, wird ein Bogen gegeben und jetzt und er zog aus der Oberfläche siegend und auf das er siegte. Das übersetze ich noch wie folgt: Der hört erst auf Krieg zu führen, wenn es auf dem ganzen Erdenrund niemand mehr zu besiegen gibt. Das denkt man. Wen hat Europa im Ersten Weltkrieg den Sieg zu verdanken? USA. Wen im Zweiten Weltkrieg? USA. Sie sagen, sollte es zum dritten Mal möglich werden oder sein müssen, dann machen wir ganze Arbeit. Begreiflicherweise. Zielend nur auf das Erwiegte, weißes Pferd. Er kam über die ganze Erde, ohne die Erde zu berühren. Stimmt mit dem überein. Und jetzt prüfen wir. Wie heißt das Regierungsgebäude der USA in Washington? In Wilson. Das Weiße Haus. Also weißes Pferd haben wir jetzt vor uns. Das Weiße Haus. In welchem Architekturstil ist es gebaut? Griechisch. Ja. War Alexander der Große ein Grieche?
Jawohl.
Waren die Griechen für den Humanismus?
Da war die Wiege des Humanismus in Griechenland.
War Carter für den Humanismus?
Für Menschenrechte?
Ja. Bitte, Kriegführung auf weißem Pferd, ne? Genau Humanismus. Ne? Weißes Haus? Wie viele Staaten hat USA heute? Vor etwa 15 Jahren waren es 48, habe ich gesagt, also 48, 4 mal 12 ist auch nicht nichts. Dann kamen einer dazu, 49, was, 7 mal 7, gesagt, es fällt nur noch einer, dann haben wir ein halbes Jahr von Staaten. Tatsächlich ging gar nicht mehr lang, der 50. Staat war da, ausgerechnet die Hawaii-Inselgruppe, das Ferienparadies der Nationen. Also so das kleine Programm für den Weltfriedenpreis in dieser feinen Reise. Ja. Und jeder Staat hat sein Symbol im Gesamtpanier, ein weißer Stern. Es sind also 50 weiße Sterne. Und die Sterne, die du sagst, bedeuten Engel. Und die westliche Großstadt heißt Los Angeles, auf Deutsch die Engel. Also, es fällt noch eins, es fällt noch, dass das Zeug fliegen kann, nicht wahr? Kommt das. Ja. Staatswappen der USA, ein Adler mit weißem Kopf und weißer Brust. Gibt es solche Adler? Ist keine kleine, ne? Also da. Und dieser Adler hält in einer Klaue, Staatswappen der USA, ein Bündel von 13 Pfeilen, also er braucht nur noch den Bogen, ne? Und in der anderen Klaue ein Bündel Olivenzweige. Würde bedeuten, eine Kriegführung per Luftfracht, ne? Zugunsten von Friede und Sicherheit. Und das alles, und jetzt verstehen wir, das alles um Israels Willen. Bitte. Solange die gewaltigen Gegenmächte in Israel heute noch da sind, kann doch eine Verheißung an Israel, dass ihre Grenzen noch wieder vor dieser Zeit bis an den Euphrat gehen, unmöglich. Und dass anstelle der Oma-Moschee ein Tempel gebaut werden kann, ist doch auch nicht möglich. Ne? Aber, jetzt haben wir es ja von Regen schriftlich. Ne? Ich habe Geschwister, die mich schon eine Zeit lang kennen, dürfen das bestätigen, habe ich gesagt, wenn Carter noch einmal gewählt wird, dann dauert die Langmut Gottes noch etwas länger, als wir gemeint haben. Wenn Regen gewählt wird, dann geht es etwas schneller, als wir gemeint haben. Mal das. Und was nun Israel betrifft und USA, da habe ich gesagt, also USA im Blick auf diese Zusammenhänge. Die USA müssen von allen Freunden verlassen werden. Warum? Dass wenn sie diesen dritten Weltkrieg mit vollem Sieg hinter sich bringen, dann müssen sie niemand fragen, wie sollen wir jetzt den Weltfrieden einrichten. Nur Israel ist dann ihr kleines Waffenbrüderchen, ne? Stimmt, ne? Das habe ich schon immer gesagt. Ne? Also nicht um mich zu rechtfertigen oder weiß was, sondern nur, und jetzt habe ich die Quittung von Reden. Ne? Einzig Israel ist zuverlässig für uns, ne? Also das von dem Staatsmann. Ja. Das heißt natürlich, wenn USA zur Weltherrschaft kommt und nur Israel ist sein Waffenbrüderchen, ne? Wer kommt dann am besten davon? Ne?
nach dem dritten Weltkrieg. Und so muss es. Und jetzt ist geschehen. Israel. Also, jetzt sehe ich einen Weltfrieden unter amerikanischer Weltherrschaft. Der sieht ungefähr so aus. Ja, am einfachsten. Ungefähr so. Zum Verwechseln mit den Zuständen vom tausendjährigen Reich. Könnte das gefährlich sein, wenn es so käme? Aha. Im Anfang wunderbar, großartig. Also Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit. Es muss ja vor dieser Zeit noch was für eine Zeit und Möglichkeit gibt, dass das Evangelium des Reiches nicht einmal alle Nationen auf dem ganzen Erdenrund verkündet wird zu einem Zeugnis und dann tatsächlich ist das Ende gekommen. Also kurz vorher muss das Evangelium des Reiches, das sind dann christusgläubige Juden, unverboten, nicht nur unverboten, sondern geschützt, Glaubensfreiheit, Christusfreiheit. Sie dürfen auch nicht mehr die christusgläubigen Juden von ihren eigenen Volksgenossen verfolgt werden. Dann blüht das prächtig. Dann können ja die 144.000 rekrutiert werden. Nicht? Und alles, was da noch kommt, vor der großen Brandfahrt, welche Gewalt ist. Damit ich nicht vergesse, sage ich, guck mir mal schnell hierher. Ja, das habe ich schon gemeint, dass bei der Uhr dort ist auch zum Glück verschwindet. Da lesen wir in Joel 2, Vers 3. Vor diesem Tag der Rache, bevor der Antichrist, nachdem der Satan hier auf die Erde geworfen sein wird, Vollmacht empfängt, dann die beiden Zeugen, die hier sind, in den ersten 3,5 Jahren Jerusalem im Tempel, die tötet, der männliche Sohn muss entrückt werden und das Weib in Sicherheit gebracht werden. Jetzt heißt es, vor ihm, dem Tat des Zornes und dem Antichristen, ist das ganze Land Israel wie Eden der Garten Gottes und nach ihm, wenn er da eingedrungen ist, eine öde Wüste. Aha. Das Wort ist für mich eine Klarstellung einer entscheidenden Frage für das Schicksal Israels, nämlich, ja, wenn das stimmt, natürlich stimmt es, dann ist hier ein Israel, ja, Daniel 11, mit welchem Gott einen heiligen Bund geschlossen hat. Daniel 11, bitte nachlesen. Einen heiligen Bund geschlossen hat, ja, ist da ein Grund. Das sind ja die beiden Zeugen, Mose und Elia da. Mose das Gesetz darstellend, Elias die Propheten da repräsentieren. Und wenn die Zeugnis geben, dass dieser Jesus tatsächlich hier unser Messias war, welcher Jude kann dann noch Nein sagen? Der Mose das sagt und der Elias. Ja, 144.000. Und wenn aus allen 12 Stämmen je 12.000 versiegelt werden auf den Namen Jesu hier, dann muss ja eine Möglichkeit sein, dass zuerst mal alle 12 Stämme da zurückkommen ins Land und dann muss genügend Wohnraum sein, tatsächlich bis an den Euphrat. Und dann wird Getreide ausgeschlagen bis an den Euphrat, lesen wir. Dann ist also genügend Wohnraum und genügend Nahrung. Und wenn dann das Friedensreich beginnt, sofort ganze Kriegsindustrie wird umgeschaltet auf Friedensindustrie. Bitte, was ist dann in 2 Jahren, 3 Mal möglich? Die Wüste Sahara, ein blühender Garten, die ganze Erde wird sein wie eben der Garten Gottes. So. Beginnt wunderbar christlich, bitte. Aber der Antichrist lebt auch schon. Und der versteht es großartig, was? Diese Friedensreichszustände, wem gut zu schreiben? Dem, da ich der Christus bin, der Wahrhaftige. Ne? Wer will zweifeln? Da ist das Ersehnte aller Nationen nicht gekommen. Sie haben ihre Schwerter in Flugscharen umgeschmiedet und so weiter. Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Höhle Israel zum Inland blüht auf und wunderbar. Jetzt ist dann dieser Zeitpunkt gekommen, dass er dann einen Bund schließt für die kommenden 7 Jahre, die letzte 70er Jahre. Und da heißt es mit den vielen, ich bin immer noch gelehrt worden mit Israel, ne? Mit den vielen Nationen, mit allen, dann hat er ja zu diesem Zeitpunkt, wenn diese 7 letzten Jahre beginnen, vor aller Welt schon ein Ansehen von Format, ne? Dass alle, die vielen, froh sind, dass der geruht, für weitere 7 Jahre Frieden zu garantieren. Und in Israel lässt er Mose und Elias leben, der Tempel ist ja schon da, der muss ja auch schon da sein, wenn Mose und Elias kommen, ja, am Anfang. Also muss es eine Zeit geben, wo das Evangelium des Reiches verkündet werden kann, eine Zeit, wo der Tempel gebaut werden kann, der muss hier schon da sein, so. Und eine Zeit, wo auch Tempel wird gebaut, da. Das dritte Babel wird gebaut, und zwar genau dort, wo die ersten 2 Babel auch schon einmal waren. Genau dort. Denn das Gesicht haben wir in Sacharja, wo ist das Weib, 6, ein Hohlgefäß, Bleidecke darauf, auf, ein Weib tritt hervor, was ist das? Das ist die Gesetzlosigkeit im Lande Israel. Das Gesicht, Bleidecke zu, Blei, stellt nämlich die Gesetzlosigkeit dar. Blei ist das Ergebnis aller Strahlkräfte in der Schöpfung Gottes, aller Strahlelemente. Wenn ein Element die letzte Strahlkraft ausgegeben hat, dann bleibt Blei übrig. Ob das Element sei oder jenes, spielt keine Rolle. Blei stimmt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Die letzte Strahlkraft der Menschheit, göttlicher Natur, hat sich verstrahlt. Ne? Was hat dann Blei für Eigenschaften? Bis jetzt haben sie gestrahlt und jetzt lassen sie keine Strahlen mehr durch. Auch die Strahlen des Heiligen Geistes nicht mehr. Ne? So. Also, das ist die Gesetzlosigkeit im Land, was geschieht. Kommen himmlische Geflügel, heben das hinauf zwischen Himmel und Erde und tragen es in die Ebene Sinai, um ihr dort ihre Städte zu bereiten. Was ist das? Was ist jetzt der antichristlich, anti, also gottlose Teil? Der hält vor lauter Christusglauben in Israel nicht mehr aus. Ne? 144.000 und Mose und Elia. Ne? So. Und die bauen in dieser Zeit ihrerseits das dritte Baum auf. Architekt, was da kommt. Ihr braucht nur moderne Baujournale, mal nur schnell durchzublättern. Wahnsinnige Städtebauprojekte. Ich habe heute einige gesehen. Also. Ja. Und das sind nur Ideen, nicht? Von den dritten Baden. Und die Ideen schlagen einen schon zusammen. Wahnsinn! Aber welcher Wahnsinn ist heute nicht möglich? Drittes Babel wird gebaut. Israel grenzen bis an Euphrat und jetzt nenne ich, vielleicht versteht ihr wenigstens mal grundsätzlich, diese Friedenszeit, ich sage mal ein Segen 7, fette Jahre. Fette Jahre. Und die 7 nenne ich wieder einmal 7 magere Jahre. Zuerst mal Salomo. Fette Jahre. Fette Jahre. Fette Jahre, fette Jahre.
Und die sieben nenne ich wieder einmal sieben magere Jahre. Zuerst mal Salomo, das was war, das was sein wird und was geschehen ist, wird geschehen. War das schon einmal? Warum die sieben fetten Jahre zuerst? Damit die sieben mageren überstanden werden können. So. Hier wahrscheinlich auch, nicht zuletzt. Josef hat die Erstgeburt, sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers. Seht ihr schon? Warum sage ich das? Ist Josef ein Vorbild für Christus? Ein sehr wunderbarer. Josef, das heißt Ephraim und Manasse und sein Bruder Benjamin, waren in der Lagerordnung Israels in der Wüste nach Westen gelagert. Und da, aha. Im Westen, Großmacht USA halt, wirklich im Westen, nein, das ist im Westen, USA. Und jetzt heißt es Josef. Und jetzt heißt es, Josef wird mit seinen zwei Hörnern eines Wildochsen alle Nationen am Ende der Tage niederbrechen. Josef ist Christus. Aber was heißt zwei Hörner eines Wildochsen? Dann heißt dort tatsächlich Ephraim und Manasse, das sind seine zwei Söhne. Ephraim und Manasse sind aber unter allen Nationen zerstreut und in der Hauptsache im Westen. Ne? Aha. Ich könnte mir denken, USA und England. Im Westen. Hören wir eines Wildochsen, das ist nicht ganz Josef, nicht? Josef hat andere Hörner, eine Stier, Majestät, der Christus. Aber er benutzt die Nachkommen nach dem Fleisch. Ja. Um Judas willen, Jerusalem. Liebe Geschwister, ja. Das steht alles geschrieben. Ich weiß nicht, warum mir die Dinge alle jetzt gerade einfallen. Ne? Ja, wahrscheinlich, weil auch die Stunde dazu gekommen ist. Ne? Also sieben fette Jahre, sieben magere Jahre. Das würde mir nicht genügen, wenn er schon einmal war und wieder mal sein muss am Ende der Tage. Sondern, wann kamen die Brüder zu Josef nach Ägypten? In welchem Jahr der sieben fetten Jahre? Ja, da kam es natürlich nicht, nicht wahr? In welchem Jahr der Magen? Im zweiten Jahr der Magenjahre. Das wäre also hier in der Gegend, ne? Magenjahre, Mitte, ungefähr hier. Was geschieht da? Mose und Elia verkünden ja den zwölf Stämmen Israels, was? Dass Jesus ihr Messias ist. Ich bin Jesus, den ihr verkauft habt. Ich bin Christus, den ihr verkauft habt. Ne? So. Stimmt? So. Der Leben der Magen Jahre. Ne? Weil die Dinge so zu stimmen beginnen. Und dann ist die Rede, da wurde Jerusalem fett, das Israel in dieser Zeit. Und der Antichrist bei einer Kriegsführung heißt, und er zieht durch die fettesten Gegenden der Landschaft. Also stimmt das, dass da irgendwie eine Zeitspanne, bevor das kommt, von überströmendem Reichtum, wie wird bei Israel immer wieder genannt, Daniel, das Land der Zierde, das Land der Zierde. Die fettesten Gegenden sind da. Diesen Euphrat schleppt man kaum Getreide auf und so weiter. Und da steht sein Palast, gezählt dann hier mal auf, wo zwischen dem Meer und der Stadt der heiligen Zierde und Jerusalem. Und in Offenbarung 11, wo die beiden Zeugen sind, wird ja Jerusalem die heilige Stadt genannt, die er dann zerstört und die dort in den Tempel wird.
während der Tat gleichzeitig ein heiliger Punkt ist. So, was ich Ihnen hier dargestellt habe, schematisch, also Dritter Weltkrieg, der Auftakt, Offenbarung 6, Dritter Weltkrieg, ein Krieg im Namen von allem Guten, Edlen, nicht? Mit entsprechendem Erfolg, so, und Israel hier. Ja, jetzt muss ich doch noch schnell darauf hinweisen. Wurde das letzte Mal die Frage, oder nicht, aber da haben wir doch noch Hesekiel 38, 39. Da haben wir Sacharja 12, aber wir machen es nicht bis Mitternacht. Ich sage nur zwei, drei Sätze von jedem Punkt. Wenn die Russen auf die Berge Israel noch kämen, dann wäre das nicht die Erfüllung von Hesekiel 38, 39, sondern nur eine erste Vorerfüllung. So pflegt Gott vorzugehen. Da werden nur Teile der Weissagung erfüllt. Ein Hauptteil der Weissagung heißt, ich werde Haken in deine Kienbacken legen und dich herumlenken auf die Berge Israel. Das ganze Heer der Russen ist nach Westen gerichtet. So. Wir müssen schon längst aus Europa überrennen, mit unheiligen Kriegsmassen von Kriegswaffen. Unheimlich. Gott hat es nicht genehmigt, diese. Jetzt könnte ich mir denken, so, Syrien ist ganz bestückt mit russischem Kriegsmaterial, dass die den Angriff wagen mit hundertprozentiger Rückendeckung von Moskau. Nur so. Die Schlappe der Führer wäre wieder groß. Immer sofort Waffenstillstand, Waffenstillstand. Wir sind jetzt schon zweimal. Ne? Die Israelis sagen, komm, ich bin frei. Marschieren weiter. Ne? Immer nochmal Waffenstillstand, dann müssen wir eingreifen. Ne? Dann sagen die Russen, ich konstruiere jetzt. Dann sagen die Russen, bitte, UNO-Vollversammlung, lasst das unsere. Das sind so viele USA-Luftlandetruppen auf den Bergen Israels landen und einfach Stimmen beziehen. Ne? Also als Ultimatum, militärische Polizeiaktion für Israel, also entweder Waffenstillstand oder so. Und das wäre der Brennpunkt, ne? Vorerfüllung. Ne? Herumgelenkt sind sie dann auf die Berge Israels. Ne? Aber in Israel herrscht ja nicht ein Reichtum. Ne? Da lesen wir 38. Und dann heißt es, ist ein Zeitpunkt angegeben, am Ende der Jahre wird nicht ihr, sondern du Fürst von. Wer ist der Fürst? Da spricht Gott den Satan selber. Er ist der Fürst des Kosmos. Und hier ist am Ende der Jahre, der 7 Jahre ist gemeint, wirst du in mein Land kommen. Das ist dann die Vollerfüllung vor den 1000 Jahren. Und der Satan braucht dann, wenn hier Mose und Elia sind und die Wunder, all die Wunder auf der Erde, der braucht dann fast alle Militärmächte aller Nationen zu mobilisieren, um die Sache hier zu zerstören. Ne? So, da stimmt es dann. So, dass er. Das große Tog und Mago kommt ja erst nach 1000 Jahren. Ne? Wer sind wir also ein großes Tog und Mago? Ich sehe das identisch mit Armageddon. Das findet hier statt. Kurz bevor Christus wiederkommt. Und die Westerfüllung am Ende der 1000 Jahre. Da sammelt er dann ja ringsum. Und weiß, am Ende der Erde verführt er die 1000 Jahre betende Menschheit, was die Massen betrifft, und ihr Kratzübel greift das um sich, und die Christus treuen, die den Geist in der Wohnung haben, die ziehen sich zurück Richtung Jerusalem, nicht? Und er immer mehr, und dann haben wir dort das letzte Gogumago. Ist dann Friede im Land, wenn er kommt, Ende vom 1000-jährigen Reich, dann Reichtum. Also, so dürfen wir das sehen. Und jetzt nur noch Sacharja 12, sehen wir wieder. Jerusalem, Laststein für alle Nationen, zuerst nur ein Taumelbecher für die Nationen ringsum, sind die Araber, dann ein Laststein für alle Nationen, für alle Völker, und dann werden die Jerusalem belagert, Sahaja führen. Das ist der Fall. Ne? So. Und dann greift Gott ein und zerstört von Engelseite her diese, die sich auf die Berge Israels herabgelassen haben. Aber dann haben wir schon Anfang dritter Weltkrieg. Dann ist es soweit, dass das nicht mehr anders geht. Ne? Also jetzt so. Und wenn die Heere auf den Bergen Israels von Gott hergeschlagen sind, dann ist ganz klar, dann ist in dem Witter keine Kraft mehr. Dann wissen wir, wenn den Gott Israel gibt, tatsächlich, dann sind wir sowieso verlorene Leute. Und dann geht es rasch. Und jetzt habe ich als Abschluss von diesem Kugel, das darf ich unterschlagen, hätte ich beinahe gesagt, das ist so schön. Das ist etwas ganz Wunderbares. Für Israel. Weil wir kennen ja alle die Geschichte mit dem prächtigen Propheten und Gottesmann namens Jona. Ne? Der genau das Gegenteil von dem macht, was Gott ihm sagt. Ja. Und als Gott dann seine Barmherzigkeit unter Beweis gestellt hat, dann sagt der Jona, ja, deshalb bin ich von dir weggeflogen. Ich habe gewusst, du bist gnädig und barmherzig, da kann ich anbeugen in 40 Tagen geht in die Seele unter. Wenn die Dinge tun, dann bauen sie sich auch wieder, aber stelle ich auch blöd da, ne? Also, Jona ist genau wie Petrus im Neuen Testament aufrichtig vom Scheitel zur Sonne. Im Schiff diese Phrasen, woher kommst du? Ich bin ein Jude, bin Israelite und laufe unterm Gott raus und will nach Tarsis fahren, nicht wahr, und so weiter. Und dann sagt er, ja, vielleicht bin ich schon da an allem mit. Und was ist dein Geschäft? Ja, so und alles das. Genau wie der Auskunft. Und Gott geht ihm und sagt er, was er denkt. Ne? Ohne, so, jetzt kommt aber das Schöne. Es heißt es, die Idee ist also stehen geblieben nach den 40 Tagen. Haben alle Dienste getan und Gott freut sich nicht. Und der Jona, der ist die Missmut, der Missmut selbst, intern. Es lässt Gott noch die Sonne auf den Haupt stechen, das reicht. Was geschieht jetzt? Jetzt lässt Gott einen Wunderbaum über dem Haupt des Jona emporwachsen, den prächtigen Schatten liegt. Das heißt, oh, wunderbar, jetzt ist er wieder froh und zufrieden. Was passiert? Am Abend, am gleichen Tag abends, sendet Gott was? Ein Wurm. Der sticht den Wunderbaum in seine Wurzeln. Am anderen Morgen ist der wieder zusammengeklappt. Jetzt ist natürlich ja noch ganz fertig. Er ist aufgehängt bei ihm. Ne? Fühlst du mit Recht? Sagt ihm Gott. Jawohl, mit Recht für mich. Jona. Und jetzt was sagt Gott? Wunderbar. Du erbarmst dich über den Wunderbaum, den du weder großgezogen noch betreut hast. Und ich sollte mich einer so großen Stadt nicht erbarmen. So viele Menschen, so viel Vieh. Und jetzt passt Gott zusammen. Der Wunderbaum, Achter, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn der nächsten Nacht zugrunde ging. Kennen wir einen ersten Wunderbaum, der als Sohn einer Nacht entstand? Wann entstand der Wunderbaum des heutigen Staates Israel? In einer Nacht buchstäblich. Freuen Sie sich, freut sich der Jona, also Israel, bis wann? Ist hier Nacht zur Zeit der großen Brandfall? Da klappt er zusammen, stimmt. Aber was entsteht aus dieser letzten Nacht, ne? Das ist ja Mitternacht dann noch. Aus der großen Brandfall entsteht was für ein Wunderbaum? Des tausendjährigen Reiches.
Wie lange dauert das tausendjährige Reich?
Einen Tag.
Von Gott aus.
Und was passiert?
Sendet Gott dann auch, hat Gott hier einen Wurm gesandt. Die alte Schlange. Sendet er am Schluss des Wunderbaums des tausendjährigen Reichs noch einmal einen Wurm. Was sollen wir sagen? So steht geschrieben, sind das schon Geschichten, ne? Wunderbaum, dummes Zeug und so weiter. Großartig. Also die Liste recht erhalten. Für unseren letzten, vierten Abend unserer Vortragsreihe unter dem Thema Prophetie in Erfüllung. Habe ich ein Wort aus Psalm 119, Vers 52 so zugeschickt bekommen? Nach meinen Augen und meinem Herzen passt das ausgezeichnet für diese Vortragsreihe in einer ganz bestimmten Weise. Das Wort ist vielleicht zuerst wohl praktisch erbaulich gedacht, aber für unseren Abend nach meinem Herzen ausgezeichnet. Herr, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, so werde ich getröstet. Also wenn wir nun einen doch ziemlich großen Überblick über die ewigen Ordnungen Gottes im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte an drei Abenden nun hinter uns haben, und nun als Zusammenfassung heute Abend. Das ins Auge fassen dürfen, was wir für heute Abend als Thema vorgesehen haben, nämlich eine Reihe überführender und überraschender biblischer Zeitordnungen. In dem Sinne, die Psalmert, Herr, wenn ich an deine ewigen Ordnungen, biblische Zeitordnungen, denke, werde ich getröstet. Biblische Zeitordnungen, überführend und überraschend, die einstimmig ums Jahr 2000, ich wiederhole, ich sage nicht Punkt 2000, sondern ums Jahr 2000. Und ergänze sofort, wenn wir hier einen Plan haben, mit Jahren bis und mit 2000 und 2004, 1997, also genaue Jahreszahlen genannt sind, dann stimmt das Ganze im Blick auf die Gottesordnungen, die sie schon weit hinter uns liegen und dann eben biblisch bezeugt und gegeben Ausgangspunkte von göttlichen Zeiteinheiten, nämlich von Siebnerperioden. Von Siebnerperioden. Da gilt dann, diese Zeugnisse eben einstimmig, überstimmen überein, dass ums Jahr 2000 das Ende des Gegenwärtigen und die Schwelle zum neuen Zeitalter des verheißenen Friedensreiches auf Erden bezeugen. Ums Jahr 2000. Die Jahreszahl am Schluss, also wie wir schon hier mehr und größer gesehen haben, stimmen überein mit den biblischen Ausgangspunkten. Sollten wir uns oder ich mich geirrt haben, um ein, zwei oder drei Jahre, ich kann mir kaum mehr vorstellen, nicht? Golgatha ist sozusagen sicher das Jahr 454 vor Christus auf. Also in ein, zwei Jahren, das ist eine Vorbemerkung. Zuerst diesen mittleren Plan, den wir heute besonders beachten wollen. Zuerst eine Erklärung, um was es hier geht. Der Zeitordnung nach haben wir hier das erste Jahrhundert unter 2000 Jahre und also am Anfang Golgatha. Golgatha. Dann sind das unsere 2000 Jahre und diese Viererlektionen ist unser 20. Jahrhundert in diesem Plan. Die kleine Rotzone hier stellt die 70. Jahrwoche dar, die von hier aus mit Golgatha hätte, also von Golgatha an hätte laufen sollen, aber wegen der Verwerfung des Messias durch Israel ist diese 70. Jahrwoche nicht gelaufen. Und wir sehen heute, dass sie kurz vor dem Jahr 2000 zu laufen beginnen wird. Und also innerhalb 7 Jahren den Abschluss des gegenwärtigen Zeitalters bedeuten wird. Zurück haben wir hier die babylonische Gefangenschaft, hier die Rotzone hier, und das Jahr 454 vor Christus, ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen. Das haben wir ja in den früheren Stunden da näher angesehen. Babylonische Gefangenschaft spielt insofern eine Rolle, als Nebukadnezar, der König von Babel, im ersten Jahr seiner Regierung, im Jahr seiner Thronbesteigung, gleich nach Jerusalem zog, den ersten Anlauf, die erste Zerstörung Jerusalems des Tempels vornahm. In 3 Etappen hat er dann das durchgeführt und die 70-jährige babylonische Gefangenschaft sehen wir hier. Dann ein späterer Perserkönig, der den Befehl gegeben hat. Und von da aus sind nun die Zeiten göttlicher Prägung, die Siegnerzeiten, seine Sabbatjahre oder Halbjahre oder Halbjahrwochen oder Jahrtausende zu rechnen. Und dann haben wir schon gelernt, dass dieses Jahr nicht nur Ausgangsjahr ist für die folgenden 2500 Jahre, rund 500 Jahre, 1000 Jahre unserer Zeitrechnung und unser Jahr 2000, die 2500 Jahre hier. Sondern wir haben gesehen, dass dieses Jahr im Ablauf von Adam bis zum Jahr 2000 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, 6 Tage Gottes, sodass im Jahr 2000 ein 7. Tag Gottes fällig geworden ist, also ein Sabbat-Tag Gottes, wieder 1000 Jahre. Und von dieser Gotteswoche, 6 Arbeitstage in Schweiß und Blut, die ganze Menschheit, göttliche Freiheit vor Gott sind 1000 Jahre Menschheitsgeschichte, wie ein Tag, 6000 Jahre, 6 Gottestage Arbeit der Menschheit, um dann an einem 7. Tag einen Gottesfrieden erleben zu können für die ganze Menschheit. Und die ganze Erde wird hier sein, wie innen der Garten Gottes. Also, eine Gotteswoche von hier bis hier, 7000 Jahre, zerfällt genau, wie Gott das sonst macht, 7 Einheiten in 2 mal 3,5 Einheiten teilen. Wir kennen die letzte Jahrwoche, die wird ganz klar unterteilt, 7 Jahre in 3,5 erste und 3,5 zweite. Und hier haben wir entweder 3,5 Tage Gottes hier und 3,5 Tage Gottes hier, eine Siegnerzeit Gottes von 7000 Jahren, von 7 Gottestagen unterteilt in 2 mal 3,5. Also dieser Ausgangspunkt hier, der so betont ist, den finden wir im großen Bildungsplan hier, Und jetzt verstehen wir, wenn wir die Mitte dieser Gotteswoche bilden, dann ist das etwas. Ein wichtiger Punkt. Und den finden wir hier. Hier, Beginn der babylonischen Gefangenschaft. Wir wollen gerade, ja, nicht vergessen, dieses Datum ist deshalb so grundlegend wichtig, weil mit der ersten Zerstörung Jerusalem durch Nebukadnezar die Zeiten zu laufen beginnen, die die Schrift ganz klar nennt, die Zeiten der Nationen. Ja. Beginnen hier zu laufen. Im ersten Jahr des Königs Nebukadnezar, 606 vor Christus. Jetzt darf ich sagen, damit ich es nicht vergesse, und vielleicht dann wiederhole ich mich, ich werde nichts sagen. Wieso weiß man genau, dass es das Jahr 606 war heute? Man wusste ungefähr, dass im Jahr 600 das der Fall war, aber nicht genau. Bis ein archäologischer Fund mit einer astronomischen Bemerkung versehen die Sache erklärte. Der heißt ungefähr so, ich weiß die Zahl der Tage nicht, nehmen wir an, 10 Tage nach der totalen Sonnenfinsternis über Babylon bestieg Nebukadnezar den Thron. Jetzt kann man ja schon lange, nicht nur erst heute elektronisch, genau astronomisch nachrechnen, ist im Jahr 600 vor Christus, ist dort überhaupt über Babel, hat dort überhaupt eine totale Sonnenfinsternis stattgefunden. Ich habe gerade im nächstjährigen astronomischen Jahrbuch eine grafische Darstellung, wo im Laufe der Jahrhunderte oder sogar Tausende auf der Erde Zonen von totaler Sonnenfinsternis, wo die hinfallen auf der Erde. Also ich habe das letzte Mal gesagt, das kann 100 Jahre gehen oder 150, ne? Das kann sogar 1000 Jahre gehen, bis wieder am gleichen Ort. Tatsächlich, im Jahr 606, vor Beginn unserer Zeitrechnung, fand über Babylon eine totale Sonnenfinsternis statt. So. Jetzt bitte, mit der totalen Sonnenfinsternis wurde nicht nur das Jahr bekannt, ne, sondern was auch noch. Der Monat und der Tag, ne, wenn wir wollen, noch die Stunde, ne, wann die Sonnenfinsternis vollzogen worden ist über Babylon. Also eines ist mal sicher. Die 606 vor Christus, die sind am Chronometer Gottes festgehalten. Genügt uns das. Sternhimmel. Haben wir ja gelernt. Dann gehen wir weiter zurück. Ich darf nur schnell darauf hinweisen, der große Überblick. Hier, Golgatha, hier, ausgehen aus der Mitte dieser Gotteswoche, ausgehen, wird gesagt, von da aus sind 70 noch Zeiten und dann macht Gott den Sünden ein Ende und führt eine äonische, eine ewige Gerechtigkeit ein. Leider in den Übersetzungen, es seien 70 Wochen, da stellt sich das einfache Gotteskind beim Lesen seiner Bibel, ja 70 Wochen, die sind ja 70 Mal schon vorbei, nicht? Und ist gar nichts passiert, dass den Sünden ein Ende gemacht und eine äonische, ewige Gerechtigkeit eingeführt worden sei. Von hier aus sind die 70 Siebner-Zeiten, heißt es in Hebräisch zum Glück, weder Tage noch Jahre noch Sabbatjahre noch Halbjahre, sind genannt von einfach 70 Siebner. Und der Hebräisch gelesen heißt ja schon wieder 70 Sabbat der ersten Linie. Von hier aus seien 70 Siebner, und jetzt nehmen wir mal, haben wir gesehen, Sabbatjahre, also Jahr Siebner, 70
mal 70 Sabbatjahre sind 70 mal 7 Jahre. Das sind von hier bis hier 490 Jahre. 70 Sabbatjahre sind identisch mit 10 Halbjahren. 490 Jahre sind doch 10 mal 49. Und die Einheitsperiode eines Halbjahres sind 49 Jahre. Nur ich fand das 50. Das war folgende, jeweils das Halbjahr. Aber die Periode sind 49 plus 49 plus 49 Jahre. Also, dann fiel mir auf, ja, wenn von hier die erste Weissagung Richtung Golgatha 10 Halbjahre sind, nur abzüglich von 7 Jahren. Also, das heißt ja, von diesem Jahr sind es 69 Sabbatjahre, 69 Siedler, und dann wird der Messias weggetan werden und nicht haben. Was ist das Golgatha? Von 69 bis 70 fehlt nur noch ein Siedler, und das ist die 70. Jahrwoche. Nun möchte ich mich an meine Notizen halten, damit wir einigermaßen der Zeit nach durchkommen. Was ich eben erklärt habe, finden wir im Propheten Daniel im 9. Kapitel, und das Motto übrigens vom Ganzen. Daniel 9, Vers 2 lautet: Da merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre. Das tun wir jetzt. Darf man das also? Was heißt denn Daniel auf Deutsch?
Gott ist mein Richter.
Gott ist mein Richter. Gilt es für uns alle heute Abend und besonders für mich nicht, weil sie heute Abend bezeichnet. Ich bin nämlich auch ein Daniel, ich heiße aber nicht so. Wieso? Daniel war ein Vielgeliebter, das sind wir ja alle, also ich auch nicht. Und es ist so, solche Sachen der Zeit fragen nach, offenbart Gott nur denen, die ihn lieb haben. Stimmt das? Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott wohl geoffenbart. Nicht den Klugen und Weisen dieser Welt, sondern denen, die ihn lieb haben. Hat Daniel den Herrn lieb gehabt? Hat Johannes mit der Offenbarung den Herrn lieb gehabt? Alle. Ja, und wir auch. Und jetzt ja nicht vergessen. Repetition. Das ist der Grundsatz fürs Ganze. Immer dann, wenn die von Gott dem Vater herangekommene Zeit und Stunde da ist, zu laufen beginnt, hat er sich verpflichtet, es zuerst den Seinen zu offenbaren. Das haben wir gelernt. Da brauche ich jetzt nicht mehr Beispiele, Zeugnisse, Beweise zu bringen. Nur damit wir nochmal ganz sicher sind, dass wir biblischen Boden unter den Füßen haben. Dann welche sind denn nun die Zeitordnungen Gottes, wenn wir die kennen und über die nachsinnen können, dass wir dann getröstet sind, warum? Ob der Fülle des Gegenteils von dem, was ein glaubensloser Mensch nicht anders sehen kann, als ein großes Durcheinander, ohne jede Ordnung, weder der Zeit nach, noch nirgends in einer Weise, und wir werden beinahe erdrückt von überwältigenden Zeugnissen der Bibel. Ich hoffe, heute Abend geht es uns allen ein wenig so. Also, wir dürfen uns wappnen, dass allerhand auf uns zukommt heute Abend. Worin bestehen diese Zeitordnung Gottes? Wo finden wir sie in der Bibel? Wenn ich sage, nicht zuletzt, besser in ganz einmaliger Weise
in der Festordnung, die Gott den Festordnungen, die Gott dem Volke Israel übergeben hat. Die Festordnungen, die Israel von Gott bekommen hat, sind nicht Feste Israels, sondern Gott sagt bei der Übergabe dieser wunderbaren Festreihen und Ordnungen an Mose, das sind meine Feste, die ihr aus Israel beobachten sollt. Also, was ist das für Feste? Gottes Feste. Wir sagen, die Feste soll man feiern, wie sie fallen. Nicht? Also gerade wenn wieder eines da ist. Nicht? Ja. Die Feste Gottes, die haben nun ihre ganz einmaligen, unzweideutigen Zeiten und Zeitpunkte. Die, wo haben wir da sowas? Hier. In der Sternwelt im Chronometer Gottes festgehalten ist. Da darf ich jetzt leider auch wieder nicht stehen bleiben. Alle Feste Gottes sind, was ihre Zeiten, Fristen und Zeitpunkte betrifft, von Gott abhängig gemacht, von der Stellung von Sonne und Mond. Ganz genau. Warum verschiebt sich denn unser Oster, Karfreitag und Osterfest, während einem Monat? Von nicht einmal Mitte März frühestens, dann einen Monat später Mitte April. Warum Beweglichsfeste? Weil die Christen, die diese Feste festgelegt haben, aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes in Israel geachtet haben. Nur ganz schnell. Im Frühjahr muss der Levite achten, wann ist Tag und Nacht gleich? Astronomisch, wann ist die Sonne bei aussteigender Linie, hat sie den Himmelsäquator erreicht. Himmelsäquator, die Sonne steigt, jetzt ist Tag und Nacht gleich auf der Erde. Dann muss der Levite den nächsten Neumond beachten. Und dann beginnt der erste Mond, nicht Monat, Mondumlauf. Und vom ersten Tag des Neumondes, heißt immer ab Neumond, nicht am 1. des Monats, sondern bei Neumond, oder Pascha sollt ihr feiern am 14. Tag nach Neumond. So. Und dann ist Vollmond. Und dann sind weitere 7 Tage nach Pascha, 7 Tage Fest der ungefährten Brot, also genau bis zum nächsten Mondviertel. So. Und dann sollt ihr 7 Monde zählen. 7 mal 7 Tage, bitte. Also 7 Mondviertel zählen. 7 mal 7 Tage, dann ist der 50. Tag wieder, 2. Festordnung. Und im 7. Monat, bei 9 Mond, ist das Versöhnungsfest. Und am Tag nach dem Vollmond ist das Versöhnungsfest. Und am 10. ist das Versöhnungsfest ab Neumond. Und am 15. beginnt das Laufhüttenfest. Und wenn 7 Jahre vorbei sind, wird am Versöhnungstag ausgerufen, das nächste Jahr ist ein Sabbatjahr und im 49. Jahr wird ausgerufen, das nächste Jahr ist ein Halbjahr. So. Das sind die Zeitordnungen Gottes und Israel hat das während Jahrhunderten missachtet. Wir lesen in den Tagen Nehemiah, dass sie seit dem König so und so kein Fest mehr gehalten haben. Was macht Gott in seiner Erziehungsweise, als der Gott Israels, der sein Volk jagte, dem Jakob blieb? Babylonische Gefangenschaft ist die Antwort, 70 Jahre, hat Gott zusammengezählt, dass sie weder Sabbate, noch Sabbatjahre, noch Halbjahre eingehalten haben, also das Land nicht ruhen ließen. So sagt es euch. Damit das Land seine Sabbatjahre und seine Sabbate, seine Ruhezeiten
endlich nachholen kann. 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Und für uns gilt jetzt, wollen wir auch nicht vergessen, befleißiget euch, in seine Ruhe einzugehen. So, Gott gesungen. Das ist unsere erste Aufgabe. Im Glauben, in seine Ruhe einzugehen. Also, in den großen Sabbat, der begonnen hat mit Golgatha, einzugehen in die Ruhe Gottes. So sagt, ja. Festordnung Israels sind Gottesfeste und alles sind Siebmerzeiten. Die erste Festordnung heißt, ihr sollt meine Sabbate halten. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag ruhen. So. Also, weiter. Im 7. Monat, haben wir gehört, ist die große letzte Festgruppe Gottes. Und im 7. Jahr ist ein Sabbatjahr gekommen. Also 7. Tag, Sabbat. 7. Monat, Versöhnungsfest. 7. Jahr, Sabbatjahr. 7 mal 7 Jahre ist ein Halbjahr. 7 Halbjahre sind eine Halbjahrwoche. Und dann stehen wir vor der Zeiteinheit 1000 Jahre, sind wie ein Tag, und jetzt können wir wieder von vorn anfangen. Dann sind 7000 Jahre 7 Tage, dann muss nach 6000 Jahren eben ein Sabbatjahr tauschen kommen. Hält sich Gott daran? Hält niemand mehr daran? Oder wie ein bisschen. Also, die Festordnungen Israels sind Gottesfeste, sind die gottgegebenen Zeitspannen, Intervalle und Zeitpunkte, an die unser Gott sich hält, wenn niemand mehr daran denken würde, sie einzuhalten, auf seine vollkommene Weise. Wir haben das gesehen, die babylonische Gefangenschaft, Himmelstadt, babylonische Gefangenschaft, die in der Mitte dieser Gottesbotschaft. Auf diese Schwere kommt es dazu. Und dieses Jahr 454 liegt hier in der Mitte. Nochmal. Dann, jetzt kommt das erste, gewaltige. Von 454 an, das muss ich noch bemerken, ich hatte nach der Erstellung dieser Aufstellungen oder Pläne keine Ruhe, bis ich das Ganze einmal auch von hier zurück, denn wenn hier die Mitte ist und es stimmt so, dann ist es klar, dass der Zeitpunkt auch gilt für Rechnungsweise göttlicher Art nach rückwärts. Ganz klar. Vor 54 ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen. Jetzt. Möchte ich das hin rund 2500 Jahre? Und dann wusste ich, 2500 Jahre, das sind ja rund 50 Halbjahre. Nur mal das Halbjahr zuerst immer bequemlicherweise mit 50 Jahren, das reicht zu rechnen. Also,